Vierte Halbzeit.
Eine neue Folge, vierte Halbzeit. Und diese Kombi gab es auch schon länger nicht mehr. Mein Name ist Katja Wehrland und mir gegenüber sitzt Timo Janisch. Und wir sprechen über Highlights der vergangenen Woche bzw. des Wochenendes. Ich hatte nämlich Urlaub. Und du darfst mich jetzt so ein bisschen aufklären, Timo.
Was ja, das so ist wunderbar, weil ich auch ein paar Tage frei hatte. Und wir waren ja sogar in der gleichen Stadt.
Das stimmt.
Nur ein paar Tage versetzt waren wir beide in Amsterdam für jeweils ein paar Tage.
Ja, und Timo hat mir dann immer Nachrichten geschrieben, so wegen, ah ja, da war ich auch. Ja, da habe ich auch meine Polaroid-Bilder aus dem Automaten geholt. Also ähnliche Vergangenheit gehabt sozusagen die letzte Woche. Beide auch noch ein bisschen angeschlagen gewesen. Also hervorragend, aber jetzt sind wir wieder am Start.
Und haben optimale Voraussetzungen, ihr merkt das, um mit euch über den Dortmund Amateurfußball zu quatschen. Aber nein, Spaß beiseite. Da sind wir natürlich trotzdem Bilder, kriegen viel mit, haben viel mitbekommen und trauen uns zu, hier geistreich über das zu sprechen, was war und vor allem das, was dann jetzt ansteht.
Genau, also wir blicken ein bisschen zurück und blicken ein bisschen voraus. Und ich habe schon gesagt, wir picken uns ein paar Highlights raus. Und wir sind in der, ja, fast schon Endphase der Saison, die heiße Phase der Saison. Und da geht's natürlich vor allem sportlich um sehr viel. Die ersten Entscheidungen stehen an. Aber auch viele Wechsel werden jetzt bekannt gegeben. Gespräche laufen ja meistens schon so ab dem Winter rum. Anfang des Jahres geht's dann los. Und jetzt kommen dann ein paar Transfers ans Licht. Und ich würde gerne mal wissen, was so in der letzten Woche dein Highlight-Transfer, dein Top-Transfer war, wo du gesagt hast, ey, das ist eine gute Geschichte, das ist ein Knaller. Wer steht da bei dir oben auf der Liste?
Man merkt halt so insgesamt, dass die Quantität nach oben geht, also dass jetzt wirklich in allen Ligen Bewegung ist. Ja. Also auch in den unteren Ligen jetzt die ersten Neuzugänge vorgestellt werden. Das ist dann ja oftmals auch eher Pakete, ne? Und da werden dann Spiele vielleicht weniger so einzeln, sag ich mal, ins Rampenlicht gestellt oder in den Fokus gestellt. Es gab jetzt in der letzten Woche nicht so die Häufung von Knallertransfers, würde ich sagen. Das hat ja auch nicht mal unbedingt was dann zu tun, dass in dieser Phase auch die großen Transfers getätigt werden, sondern die gibt es auch manchmal schon sehr früh, manchmal sehr spät. Also die sind so ein bisschen zeitlich unabhängiger, würde ich sagen. Aber der Wechsel, der den Amateurfußball sicherlich am meisten beschäftigt hat und nicht nur in der letzten Woche, sondern vielleicht auch schon in den Wochen davor, ist der von William Valenti, der den SV Prag 06 jetzt zum dritten Mal verlassen hat bzw. verlassen wird und zum zweiten Mal davon dann zu KF Schari wechselt, sprich aus der Landes- in die Bezirksliga. Das war ja so ein bisschen so eine kleine, nee, Odyssee ist das falsche Wort, aber es war schon so eine kleine Story, die drum gespinnt wurde, weil er es öffentlich gezögert hat, bleibt er in Brake.
Ich wollte gerade sagen, er hat sie auch wirklich spannend gemacht. Ich war ja Ende März beim Spiel von ihm und hatte da eigentlich gehofft, dass er schon ein bisschen mehr dazu sagen kann. Und dann meinte er entscheidet sich Ende des Monats. Und ich meinte so, ja, aber so viel Monat ist ja gar nicht mehr da. Und selbst dann kam ja nur die Entscheidung erstmal, dass er den Verein verlässt. Und immer noch nicht wohin. Genau, genau. Und dann ging das Rätselraten ja weiter.
Das ist ja das Spannende. Das hat er von Anfang an sozusagen als zwei Schritte unterteilt. Ja. Einmal die Entscheidung, bleibe ich bei Brakel, ja oder nein. Und wenn ich gehe, dann war von vornherein klar, dass zu dem Zeitpunkt, wo er entscheidet, dass er geht, nicht feststehen wird, wohin er geht, sozusagen. Und waren dann natürlich so ein bisschen die Gerüchte, die Runde gemacht haben. Es gab zwei, drei Vereine, die eine Rolle gespielt haben, sich dann aus dem Rennen mal verabschiedet haben und der eine Name, der immer die Konstante war, wo, sag ich mal, mit zunehmender Dauer aus meiner Sicht und nach meinen Infos die Wahrscheinlichkeit immer höher wurde, bis er dann auch wirklich 100% erreicht hat, war eben der Wechsel zu Schari. Das ist eine Liga tiefer. Als er letzten Winter dorthin gegangen ist, ist er aus der Landesliga in die Kreisliga A gegangen, jetzt aus der Landesliga in die Bezirksliga, aber zu einer Mannschaft, die da sicherlich dann ganz oben angreifen will. Nächstes Jahr, es war schon ein aufsehenerregender Wechsel im klassischen Sinne, weil es echt Thema war und viele Leute einen darauf angesprochen haben und es viele Reaktionen einfach ausgelöst hat, weil
auch viele Nachrichten bei Instagram immer mal wieder reinkamen, also auf allen Kanälen irgendwie.
Ja, ja.
Geht doch da und dahin und auf jeden Fall da und dahin und was macht er denn jetzt und so. Also irgendwie waren alle Teil davon.
Ja, der Auslöser war vielleicht sogar, dass zwei seiner Offensivkollegen, nämlich Malcolm Ferro und Anil Jamert, ja zu Westfalia Dortmund gewechselt sind. Das ist natürlich ein Verein, wo man sagt, William Valenti, Westfalia Dortmund, das könnte für beide Parteien Sinn ergeben. Also das hätte einen jetzt nicht völlig verwundert, wenn es der Verein noch gewesen wäre. Und da mal ursprünglich nachzufragen, ob er nicht der dritte Brakel-Offensivspieler wird, der dorthin geht. Das war so ein bisschen der Auslöser dafür, wie es dann zu dieser Saga gekommen ist. Man hat ganz unterschiedliche Nachrichten bekommen. Klar ist William Valenti auch ein umstrittener Fußballer in Dortmund, das muss man so sagen, weil er zeitweise ein etwas loses Mundwerk hat, weil er aber auch einfach in meinen Augen sehr ehrlich ist, und das möchte ich ihm echt an dieser Stelle nochmal zugute halten. Also man muss es nicht gut finden, dass er sagt, hey, ich bin Spieler, der möchte immer den Aufstieg spielen und ich möchte nicht vielleicht ein Tabellenmittelfeld sein. Das war ja letztendlich der Auslöser, dass er Brakel es nicht zutraut, nächstes Jahr eine Landesligamannschaft zu stellen, die wirklich bis zuletzt um den Aufstieg spielt. Also so habe ich es schon verstanden als Hauptargument.
Ja, ich auch.
Das, warum er geht. Und Schari will um den Aufstieg spielen. Das war auch so das Gentleman Agreement ja letztes Jahr mit Brakel. Also da war auch schon im Winter klar, wenn nichts völlig Verrücktes mehr passiert, spielt Brakel in der Rückrunde weder um den Aufstieg noch gegen den Abstieg. Und damals war ja auch schon klar, dass es zumindest mal sehr wahrscheinlich ist, dass er im Sommer zurückkehrt. Und eine ähnliche Ausgangslage gibt es jetzt, ne? Jetzt aber für eine ganze Saison. Dann möchte er mit Brakel angreifen, dass er mit Schari angreifen in der Bezirksliga und um den Aufstieg spielen. Das unterscheidet sich so ein bisschen zu seinem ersten Abgang. Damals ist er nach seinem Durchbruch in der Landesliga in die Westfalenliga zum FC Brünninghausen gegangen. Und da ging es wirklich dann klassischerweise darum, einfach eine Liga höher zu bestehen. Ich glaube, da war dann eher so, was man mit dieser Mannschaft in dieser Liga erreichen kann, so ein bisschen zweitrangig. Das muss man nicht gut finden, dass er sagt, ich möchte um den Aufstieg spielen. Und sicherlich wird, und das wirft man ihm gerne vor, sicherlich wird es in finanzieller Hinsicht für ihn dort auch, er wird zumindest mal keine großen Abstriche machen, sagen wir es mal so. Das wird auch eine Rolle spielen. Aber er ist, glaube ich, ein Spieler, der braucht so ein bisschen, vielleicht der Star sein zu können. Ne? Genießt es, glaube ich, auch, dass sich Schari sehr, sehr über ihn freut, dass er auch von denen nochmal ins Schaufenster gerückt wird.
Wobei er ja aber auch schon bei Schari war. Also genau, er hat ja schon da gespielt. Und auch,
muss man sagen.
Und dann gab es ja aber trotzdem den Abgang. Er ist ja dann wieder zurück nach Brakel gegangen. Jetzt dann also der erneute Wechsel nach Schari. Was ist dieses Mal anders?
Ich weiß.
Oder ist überhaupt irgendwas anders? So richtig, oder ist es einfach ein neuer Versuch? Ja,
anders
neuer
ist nur die Dauer, ne? Also
und
wie genau.
Trainerteam ist natürlich auch ein anderes, was ja auch eine Rolle gespielt hat, was
das
er auch
ist auch noch ein großer
hat.
Punkt, genau. Er wird dann unter Marcel Greig spielen, der auch neu kommt im Sommer vom Hörder SC, mit dem er in der B-Jugend, damals auch beim FC Brünninghausen in der Jugend, das war auch ein Argument für den Wechsel nach Brünninghausen damals, weil es quasi der Jugendverein dann war oder der, wo er viel gespielt hat in der Jugend. Und jetzt haben die beiden wurden damals in der Jugendhallen Stadtmeister zusammen, sind aufgestiegen, ein gutes Verhältnis, dass man das zusammenführt, das ist ja auch erstmal irgendwie sinnvoll. Ich finde es aber erstmal, darauf wollte ich gerade so ein bisschen hinaus, erstmal eigentlich schön, wie ehrlich er das sagt.
Absolut.
Also, dass er sagt, hey, ich möchte im Aufstieg spielen und das reizt mich einfach und so. Und das, klar kann man jetzt sagen, der ist offenbar relativ schnell gelangweilt, aber das finde ich jetzt erstmal ganz gut und ich glaube, man kann jetzt keinem vorwerfen zu sagen, ich spiele lieber um Platz 1 als um Platz 5. Ne?
Das ist ja auch irgendwo menschlich, oder? Also als Sportler willst du doch auch irgendwie immer den größtmöglichen Erfolg haben und es soll ja auch irgendwie immer um was gehen.
Jetzt würden dir viele Sportler wahrscheinlich entgegnen, ja, aber in der Landesliga Fünfter zu werden, ist ja besser als Zweiter in der Bezirksliga zu werden vielleicht. Aber genau das ist eben, glaube ich, dieser Parameter, der bei ihm nicht so die große Rolle spielt aktuell.
Ja.
Wir reden jetzt auch hier nur von einer Liga. Da muss man natürlich auch an einer Liga Unterschied. Ich finde das irgendwie erfrischend, ehrlicherweise. Das ist für mich ein Typ, der Valenti. Auch deswegen interessieren sich so viele Leute für ihn. Und deswegen sprechen auch so viele über seinen Wechsel. Und klar ist Schari nur ein Verein, der aufrüstet, der einen großen Sprung gemacht hat in den letzten Jahren, wo viel passiert, wo auch bekannte Namen spielen und jetzt auch gekommen sind. Aki Schmegen ist der sportliche Leiter, der einen großen Stellenwert im Dortmunder Fußball hat. Marcel Greig ist ein bekannter Trainer und war ein noch bekannterer Spieler. Klar sorgt das auch für so ein bisschen mehr Reibung, als wenn er jetzt zu einem x-beliebigen Bezirksligisten gegangen wäre, sage ich mal. Aber ich finde das ja, erfrischend, sage ich mal. Und eigentlich schön, dass, dass er das so offen dann kommuniziert und dass er da so für sich vielleicht auch einsteht und für das, was ihm einfach wichtig ist.
Was traust du Schari in der kommenden Saison zu? Also die sind natürlich jetzt in dieser Saison mit der SG Massen, die ja irgendwie so gar nicht aufzuhalten sind, hinter Massen auf Platz 2 in der Bezirksliga. Das ist schon eine sehr, sehr gute Saison, die Schari einfach spielt, oder? Und jetzt dann zu sagen, okay, wir packen nochmal eine Schippe drauf für die kommende Saison, damit irgendwie gar nichts mehr schief geht für einen Aufstieg. Glaubst du, dass das funktionieren wird? Ist natürlich jetzt ein sehr, sehr weiter Blick voraus.
Genau, ich glaube, es ist noch zu früh, um das zu sagen. Ich glaube, dass Scharis Mannschaft auf jeden Fall gut genug sein wird, um bis zum Ende um den Aufstieg zu spielen. Am Ende kommt es natürlich auch darauf an, wie gut ist die Konkurrenz. Und da also kann ich noch nicht genau sagen, wie setze ich am Ende diese Bezirksliga 8 zusammen. Wir haben auch mal einen Sommer erlebt, fand ich allzu lange Zeit, wo die ziemlich überraschend in der Besetzung durcheinander gewirbelt worden ist. Wir müssen sehen, was kommt aus der Landesliga runter. SuS Kaiser, TuS Hannibal, beide akut abstiegsbedroht, können beide gut und gerne in dieser Liga landen. Wie groß sind die direkten Wiederaufstiegsambitionen dann dort? Das ist, finde ich, dann ein großer Faktor. Aber auf jeden Fall wird Schari im Sommer eine Mannschaft da stehen haben, die ernsthaft im Aufstieg spielen wird. Na, das würden sie ja jetzt auch schon tun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie als klarer Best of the Rest am Ende ins Ziel kommen hinter Massen. Massen, der selbst in dieser Bezirksliga 8, wo viele Mannschaften sehr souverän aufgestiegen sind und sehr viele Punkte holen mussten, da sind sie ja dann trotzdem einer der souveränsten der letzten Jahre. Sprich, das ist dann ja auch allen Ehren wert. Und in einer anderen Saison bist du vielleicht mit der Punktausbeute von Schari jetzt schon noch im Aufstiegsrennen. Deswegen glaube ich schon, dass sie da eine sehr intensive Saison haben werden nächstes Jahr.
Eine intensive Saison spielt auch Aplerbeck in der Oberliga. Auch da gab es diese Woche einen Abgang und einen Neuzugang, über den ich ganz gerne noch kurz mit dir sprechen möchte. Scheinbar nicht dein Top-Transfer der Woche, beziehungsweise Top-Abgang. Lars Warszewski wird Aplerbeck verlassen, wird Dortmund verlassen und wechselt zum aktuellen Ligakonkurrenten Westfalia Rhinan. Glaubst du, das geht gut? Also in Sachen nicht von wegen spielerisch und ob es passt, aber sowohl Aplerbeck als auch Rhinan sind natürlich im Aufstiegsrennen um die Regionalliga. Wenn es richtig blöd läuft für Warszewski, steigt Aplerbeck auf und Rhinan bleibt in der Oberliga. Wie ist da so deine Vermutung und was hältst du von dem Schritt, nach Rhinan zu wechseln?
Ich glaube, groß überrascht davon auch da nicht mehr sein. Also das war ja schon, also nach unseren Infos schon sehr wahrscheinlich, dass der Schritt nach Rhinan erfolgen könnte oder anders gesagt, dass es sein Wunsch ist. Ich glaube, Lars Warszewski ist so der Spieler beim ASC, der am meisten unter Marco Stiepermann aufgeblüht ist, also der unter ihm den größten Sprung gemacht hat. Dass er jetzt dann unter dem Trainer in Rhinan nochmal spielt, ist, glaube ich, naheliegend. Und Rhinan hat nun mal die besseren Voraussetzungen für die Regionalliga als Aplerbeck, also zu 0% auf die sportliche Leistungsfähigkeit bezogen. Aber
auch da sieht es genau, aktuell ja besser aus.
Genau, können wir gleich immer drauf blicken. Aber natürlich ist es klar, die Infrastruktur in Rhinan ist Stand jetzt Regionalliga tauglich her zumindest. Und man geht davon aus, da in Hamm, dass man die Lizenz höchstens mit kleinen Auflagen bekommt. Das ist natürlich ein großer Punkt. Aber deswegen hat es mich verwundert, dass der Wechsel jetzt schon fix gemacht wurde. Sie sind eben genauso im Aufstiegsrennen wie Aplerbeck. Ich finde, man kann schon sagen, dass jetzt Rhinan und Wattenscheid sich in dieser Viererkonstellation erstmal in die Pole-Position gebracht haben. Also Rhinan haben wir jetzt bei 62 Punkten, genauso wie Wattenscheid. Rhinan hat aber 27 Spiele, Wattenscheid 28 und der ASC 09 und Lippstadt, die 61 und 59 Punkte haben, also total nah dran sind, aber ein Spiel mehr als Wattenscheid und zwei mehr als Rhinan absolviert. Ja. Sprich, das ist dann dieses Spiel weniger als bei dem engen Punktestand für mich fast schon wichtiger, als ob du jetzt einen Punkt mehr oder weniger hast. Sprich, so da zeichnet sich so eine Mini-Mini-Tendenz jetzt ab, aber mehr halt noch nicht. Und Lars Warszewski hat sehr eindeutig gesagt, dass er Regionalliga spielen möchte und deswegen den Verein verlässt. Das ist auch der Stand, den der ASC hat. Also, dass er mit dem, also so habe ich es mitbekommen, dass er gegangen ist mit dem konkreten Ziel, Regionalliga zu spielen. Und er hat ja auch uns offen gesagt, dass er dafür auch sogar die Region in Deutschland wechseln würde. Also er würde auch in die Regionalliga Ost, also Nordost dieses Jahr oder Bayern oder wohin auch immer gehen und auch mal was Neues ausprobieren. Wäre für ihn gar nicht unbedingt irgendwie ein notwendiges Übel, sondern was, worauf er sogar richtig Lust hätte. Dass er dann jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon den Wechsel nach Rhinan fix macht, hat mich gewundert. Hätte ich gedacht, dass das vielleicht auch so eine Möglichkeit ist, die für ihn aufgrund der nahen Distanz, aufgrund der Verbindung zu Stiepermann, für ihn vielleicht auch später noch offen gestanden hätte und vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo dann auch wirklich Klarheit herrscht, in welcher Liga Rhinan spielen wird. Und man vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt erst noch geguckt hätte, ob vielleicht nicht was besonders Spannendes kommt. Und ich weiß nicht, dass Rhinan nicht besonders spannend ist, aber dass vielleicht ein Verein kommt, der gewisse Strahlkraft mitbringen. Ich glaube, es gibt ja auch im Osten dann Regionalligisten, die man noch irgendwie eigentlich im Profifußball irgendwie vor Ort, die ein Stadion haben, eine Fankultur und sowas. Da gehören jetzt inzwischen weniger Regionalligisten aus Westdeutschland dazu oder oder mögliche künftige Regionalligisten, die gerade um den Aufstieg spielen.
Aber ist es vielleicht dann auch genau dieser Punkt, dass er seine Komfortzone, die er jetzt nicht so richtig verlässt, sage ich mal, mit Rhinan. Also er kennt den Trainer, er kann in Dortmund wohnen bleiben, das hat er ja auch gesagt. Man kennt den Verein halt irgendwie auch schon so ein bisschen, weil man zumindest schon mal da gespielt hat und die Gegner kennt, die Mannschaftskollegen vielleicht sogar schon ein bisschen kennt, dass dieser Schritt in die Regionalliga aufgrund des Umfeldes halt einfach dann ein recht softer ist und dass das dann so ein Punkt war, okay, ich traue mich, aber
ja, also auf sportliche Weise wird die Integration da sicherlich leichter fallen als woanders. Das ist so, wie du aus den genannten Punkten von dir. Ich hatte es aber halt schon so ein Stück weit auch gedeutet, als würde er gerne aus der Komfortzone halt heraus wollen. Deswegen ist das dann jetzt, wenn es am Ende nur die Oberliga werden sollte, ist der schon relativ wenig Komfortzone, die er dann verlassen hat. Ne?
Das stimmt.
Deswegen drücke ich ihm die Daumen, dass Rhinan am Ende Regionalliga spielt. Dass er dann da die Chance bekommt, dann ist ja auch immer noch ein Aufstiegsplatz frei für den ASC 09.
Der ASC hat noch einen Wechsel verkündet. Es gibt einen Rückkehrer. David Weidkiewicz kommt zurück nach Aplerbeck. Hat 2 Jahre, meine ich, schon bei Aplerbeck gespielt. Ist dann nach Ennepetal gewechselt und kommt jetzt zurück. Also Oberliga-Komfortzone scheint irgendwie ein Thema zu sein, oder? Da ist so ein Karussell, was so ein bisschen rumgeht.
Ja, dass Vici zurückkommt nach Dortmund, finde ich super. Also mir immer gut gefallen hier als Spieler, schon beim FC Brünninghausen. Ich erinnere mich an ein Westfalenliga-Derby an einem Freitagabend gegen den TuS Bövinghausen an der Provinzialstraße, also jetzt schon ein paar Jährchen her, dass beide Vereine noch eine Westfalenliga gespielt haben, sind am Ende Erster und Zweiter, meine ich, geworden. Ich weiß nicht, ob Brünninghausen am Ende sogar doch nur Dritter wurde, ich glaube ja. Und da hat der Brünninghausen nämlich gewonnen, das war zu Zeiten, dass Bövinghausen sehr, sehr, sehr selten Fußballspiele verloren hat. Und ich meine, Weidkiewicz hat beide Tore gemacht und ein super Spiel abgeliefert und es war gut was los, auch Zeiten von Kevin Großkreuz. Und wie seitdem, ja, fand ich immer, dass er ein super Spieler ist und bei solchen Fußballern, der dann sehr logischerweise, ich glaube, dann nach dem Jahr nach Aplerbeck gegangen ist, da nie so richtig glücklich wurde, also zumindest nicht diese Rolle aus Brünninghausen-Zeiten, irgendwie hatte da, ist er nicht reingekommen. Ist immer schade, wenn so ein Spieler dann die Stadt verlässt, weil es ja so viele gute Adressen in Dortmund gibt, aber man hörte so, dass es ihm wohl auch recht wichtig ist, in der Oberliga sich zu beweisen, da Fuß zu fassen, so bis zuletzt, und das hat er jetzt total getan, also er steht bei 15 Toren und hat auch einige Spiele, glaube ich, sogar verpasst. Und das
ja, die ersten 5 Spiele genau. Hat er nicht gespielt, verletzungsbedingt, also hat jetzt in 22 Spielen 15 Tore geschossen.
Das beim Tabellenschlusslicht.
Ja, und das aber auch in der Oberliga ja auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Marke.
Genau, ja. Das spricht für Qualität. Die nimmst du nie mal so eben mit, diese Tore. Und wie gesagt, wenn du beim Tabellenletzten spielst, dann sind 15 Tore ja nochmal vielleicht höher zu bewerten. Also ich habe nochmal geguckt, Ennepetal hat nur 37 geschossen. Sprich, das sind dann irgendwie so irgendwas zwischen jedes zweite und jedes dritte Tor, sagen meine bescheidenen Mathematikkenntnisse, hat er dann gemacht. Das ist dann schon nicht nur der erste Neuzugang und nicht nur ein Rückkehrer, sondern schon auch jemand, der, glaube ich, den ASC dann vorne auch in der Spitze verstärken kann. Also der dann sicherlich über eine Rotationsspieler-, Kaderspielerrolle hinaus eingeplant ist. Und so wie ich mich an ihn erinnere, ist er auch recht flexibel einsetzbar. Also ich glaube, der kann Außenbahn spielen, ich glaube, der kann Stürmer spielen, der kann vielleicht auch eine zweite Spitze spielen. Und ich glaube, auch das ist dann ja super wertvoll, was du dann gerade auf dem Niveau nicht immer hast, dass du dann noch Jungs hast, die mehrere Positionen spielen können. Und ich glaube, das ist auch eine Rolle, die Aplerbeck auch immer wieder so im Kader hatte. Also ich glaube, jemand wie José Santo, der im Sommer dann gegangen war nach zwei starken Jahren, der war auch so ein bisschen so diese Rolle. Insofern glaube ich, ist das so eine Sache, wo man lange überlegen müsste, bis man den Haken findet.
Vielleicht finden wir auch gar keinen. Also ist ja auch schön.
Ich wollte doch nicht damit sagen, genau, dass wir ihn suchen, sondern einfach.
Wir suchen ihn nicht, wir lassen, wir also, finden ihn nicht, wir sehen keinen und nehmen das auch auf jeden Fall als Top-Transfer so wahr.
Auf jeden Fall.
Dann sind wir mit den Highlights der Transfers dieser Woche durch und dann würde ich gerne von dir wissen, was denn so dein überraschendstes Ergebnis am vergangenen Wochenende war, als du am Sonntagabend so die Ergebnisse durchgeguckt hast, was mitbekommen hast, wo hast du gedacht, ui, hätte ich jetzt so nicht gerechnet mit.
Ich glaube, es gab selten ein Spiel, was besser darauf gepasst hat als der FC Brünninghausen am Sonntag. Ja. Steht ja massiv unter Druck in der Westfalenliga, müssen Punkte sammeln, um nicht noch abzusteigen, beziehungsweise es wird sehr, sehr, sehr schwer, das noch zu vermeiden. Ja. Und dann putzen die mal eben den Tabellenzweiten mit 5-2 auswärts weg. Das ist die Spielvereinigung Horsthausen, die auch weiterhin Zweiter ist, aber das war schon, also dass sie da gewinnen, wäre für mich schon eine sehr große Überraschung gewesen, aber dann in der Höhe war schon so, dass man sagt, das hätte man überhaupt nicht kommen sehen. Ich habe so ein bisschen den Live-Ticker verfolgt. Sie ging mit 1-0 in Führung, 2-0 Führung. Dann stand es irgendwann 3-1. Und da war noch eine Viertelstunde zu spielen. Und man dachte sich so ein bisschen, bei allem Respekt, das wäre jetzt wieder typisch FC Brünninghausen, wenn es am Ende 3-3 ausgeht.
So, das war ja auch immer so ein bisschen Thema. Ne? Spielen eigentlich immer eine ganz gute erste Halbzeit, beziehungsweise kriegen es irgendwie eigentlich ganz gut hin, schießen dann aber einfach die Tore nicht oder verkacken es am Ende dann noch so ein bisschen. Die machen
ein Spieler zu viel, vor nicht allzu langer Zeit gab es die Situation, wo sie echt ein super wichtiges Kellerduell gegen Wacker Oberkastrup hatten, glaube ich, irgendwie in der 6. Minute Nachspielzeit sich noch das Ding fangen. Diesmal sind auch noch 3 Tore gefallen, aber halt 2 weitere dann sogar noch für Brünninghausen, also 1-4 und dann stand es irgendwann 1-5 und dann ist Horsthausen nur noch zum 2-5 gekommen. Also das ist schon nicht nur ein Lebenszeichen gewesen, sondern in meinen Augen schon ein richtiges Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Allerdings auch eins, wenn man ganz ehrlich ist, von dem man sich eigentlich nicht so viel kaufen kann, sondern was eigentlich so eher die Selbstverpflichtung ist, zu sehen, okay, wir können es, aber wir müssen es jetzt auch eigentlich fast jede Woche zeigen, weil es sind immer noch 5 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.
Ja.
Sprich, es war so eher ein Sieg für die Moral als für die Tabelle. So würde ich es mal
aber ganz, können ganz ja jetzt fies. Können ja jetzt nachlegen. Also gegen den Tabellenzweiten gewonnen. Jetzt am Sonntag geht es gegen den Tabellendritten, gegen Holzwickede.
Ja.
Gibt es übrigens bei uns im Stream. Da kann man dann ja einfach nochmal so ein Ergebnis hinlegen. Also wenn es gegen den Zweiten klappt, warum soll es gegen den Dritten dann nicht auch klappen?
Ich glaube, übrigens war es doch ein Sprung in der Tabelle, weil sie schon 8 Punkte vor Rückstand hatten. Das hätte ich gar nicht so in der Tragweite noch im Kopf gehabt. Ja, also es ist für Brünninghausen gar nicht so das Ding. Es kann nochmal klappen. Es muss nochmal klappen. Weil sie jetzt auch, also sie haben
verlieren
schon zwei,
verloren.
Sie haben halt jetzt auch eine relativ schwierige Phase, ne? Also haben jetzt nicht nur das Spiel gegen Horsthausen gehabt, dann jetzt gegen Holzwickede, dann spielen sie noch gegen Iserlohn. Das sind dann eher Teams von oben, sprich, der Druck ist da. Jetzt aber, wie gesagt, also ich glaube, Carsten Doll ist ja echt ein super erfahrener Trainer Fuchs und viel Erfahrung und glaube, dass seine Aufgabe ist und ich glaube auch, dass er das kann, das ist halt zu katalysieren, ne? Also der Mannschaft ist die ganze Woche lang den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, ja, Jungs, ihr habt da gesehen, was ihr da drauf gehabt habt. Ich meine, das ist immer sehr einfach gesagt als Trainer, aber das Gleiche nochmal bitte.
Ja.
Ne? Und wenn sie das jetzt hinkriegen, dann, also wenn sie jetzt nochmal gewinnen und sich dann die Tabelle auch zu ihren Gunsten verschiebt, dann, und da bin ich ganz vorsichtig, aber dann glaube ich auch, dass sie am Anfang von so einer kleinen Euphoriewelle stehen können und dann schon die Situation kommen können, dass auf einmal eine Leichtigkeit vielleicht da ist oder ein kleines Selbstverständnis, um nochmal mehr Punkte zu holen und dann halt zumindest nochmal so richtig einzugreifen in den Abstiegskampf.
Das macht natürlich auch was mit einem, ne? Wenn du gegen den Tabellenzweiten gewinnst, vielleicht dann jetzt auch irgendwie punktest gegen den Tabellendritten. Das löst natürlich dann auch im Kopf was aus. Ne? Warum sollte man dann nicht gegen die, die ein bisschen weiter unten stehen in der Tabelle, wir können es ja, ne? Also
das ist für mich der Abstiegskampf.
Was die letzten Wochen halt eben nicht geklappt hat, wo man sich vielleicht dann gedacht hat, hey, es funktioniert einfach irgendwie gar nichts, dass das dann vielleicht so ein bisschen switcht.
Genau, also das ist nämlich für mich Abstiegskampf. Also am Ende guckt man immer auf den Spielplan und sagt so, hey, wenn noch so 5, 6, vielleicht 7 Spiele sind, in der Phase sind wir jetzt gerade oder im Zeitpunkt, gegen die holen sie in der Regel nichts. Gegen die maximal einen Punkt. Gegen die gewinnen sie im Normalfall. Das ist alles so egal in den letzten Wochen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also ich glaube, kein Abstiegskampf auf der Welt ist jemals so, hat einfach so funktioniert, die gewinnen. Also wenn du zumindest, wenn du mehr als eine Mannschaft involviert hast, ist es immer die Phase, wo Dynamiken so eine hohe Bedeutung bekommen.
Wo nur auf einmal, noch geguckt, wann muss ich wo sein? Nein, Gegner einfach, egal.
Wo auf einmal der den schlägt und danach den noch, was du niemals begriffen hast, wo Mannschaften irgendwie, weiß nicht, ein Drittel ihrer Punkte in irgendwie 10% der Spiele holen oder sowas, ne? Also, und da muss Brünninghausen jetzt hinkommen. Ne? In so einem Modus, und dafür ist, glaube ich, jetzt nochmal ein Sieg oder ein tolles Unentschieden, dann Pflicht.
Ja.
Und dann, glaube ich, also wir waren ja kurz davor, sie abzuschreiben. Ich glaube, dann können wir sie auch nochmal wieder zurückholen.
Gucken wir uns das mal am Sonntag an. Also wie gesagt, das Spiel Brünninghausen gegen Holzwickede bei uns im Stream am Sonntag. Und dann kommen wir jetzt zu einer Geschichte, die ja so ein bisschen mein Highlight auch irgendwie ist, von wegen du wirst Meister, weiß aber gar nicht, ob du aufsteigst.
Ja.
Also vielleicht keine Highlight, sondern irgendwie so ein bisschen Lowlight-Geschichte. Es geht um die Kreisliga C. Es gibt 5 Staffeln in der C-Liga und so viele Aufstiegsplätze gibt es aber definitiv nicht.
Nee.
Und jetzt könnte Westfalia Dortmund 3 am Wochenende die Meisterschaft schon klar machen. Also
gefühlt, erste Mannschaft.
Ich wollte gerade sagen, gefühlt eine Wintermeisterschaft irgendwie noch. Also es ist schon echt verdammt früh. Und weiß aber nicht so richtig, spielen wir dann in Kreisliga B? Keine Ahnung. Weil das ist ein bisschen komplizierter. Klär uns auf. Warum steigen Meister nicht auf?
Weil kein Platz ist.
So, Punkt, danke.
Nein, im Ernst, das ganz auszuführen würde also die nächste Stunde füllen. Es geht natürlich darum, dass die Dortmund-Liga eingeführt wird, sprich an der Spitze des Spielbetriebs der Kreisligen in der Kreisliga A wird verschlankt. Wir fahren von 2 Ligen sozusagen runter auf eine. Das ist dann diese berühmt-berüchtigte Dortmund-Liga, die übrigens nie so heißen wird, sondern eingleisige Kreisliga A oder Kreisliga A Dortmund einfach, ohne dann die Staffelzahl dahinter. Und deswegen gibt es natürlich einen vermehrten Abstieg, weil einfach viele Teams raus müssen aus der oberen Liga. Da nimmt man einfach die beiden besten Hälften und noch ein paar Sonderregeln und packt die zusammen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die darunter liegenden Ligen. Und das ist dann eben auch die Kreisliga C. Und deswegen sind dann für die neue Kreisliga B, die sich sozusagen dazwischen neu zusammensetzt, mit vielen Mannschaften, die runterkommen und halt wenigen, die hochkommen, nicht so viele Plätze frei, dass man einfach 5 Mannschaften aufnehmen könnte. Und deswegen spielen diese 5 Meister 2 Aufsteiger aus, was ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie der Modus sein wird. Also ich glaube, er steht schon fest, aber durchschaut habe ich das noch nicht. Also die müssen ja in meinen Augen eigentlich eine Runde spielen gegeneinander. Ich glaube, das wird schwierig.
Wenn ich es richtig gelesen habe, kriegen 3 von diesen 5 Teams ein Freilos.
Ah, okay, also doch K.O.-Runde.
Und dann gibt es.
Dann spielen die anderen beiden, spielen dann einen Teilnehmer aus.
Genau.
Dann hast du 4 Mannschaften, die spielen dann wieder um 2 Aufsteiger aus.
Richtig.
Also ein K.O.-Spielen. Und die verbleibenden 3 Teams, die nehmen dann an weiteren Entscheidungsspielen teil, nämlich mit 4 nicht direkt für die Kreisliga B qualifizierten Mannschaften. So nennt es der Fußballkreis. Nicht direkt qualifiziert meint an der Stelle, es gibt eben einen Relegationsplatz in dieser Kreisliga B. Welcher das ist, das weiß man noch nicht. Das hängt dann wiederum ab von der Anzahl der Absteiger aus der Bezirksliga und so, welcher, ob das am Ende 7., 8., 9. Platz sein wird. Und darüber ist dann alles safe und darunter ist alles nicht so safe. Und dieser Platz ist dann eben derjenige, der dann nochmal sozusagen ein ligaübergreifendes Relegationsspiel hat, so wie es das auch in der Bundesliga dann eben gibt. Übrigens, Fun Fact, nur das sind eigentlich Relegationsspiele. Relegationen sind eigentlich nur, wenn ein Team aus einer höheren gegen ein Team aus einer unteren Liga spielt, alles andere Auf- und Abstiegsrunden. Ja, das wird uns den Sommer beschäftigen.
Absolut.
Also wahrscheinlich da durchzusteigen alleine.
Ja.
Aber es weiß jetzt auch jeder, dass es kommt seit Jahren. Ich weiß nicht, Westfalia Dortmund hat sich ein bisschen darüber aufgeregt, fand es nicht so geil, als Meister nicht aufzusteigen. Weiß nicht, wie siehst du das? Hast du da Verständnis für jetzt gerade im Anbetracht dieser einmaligen Situation?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, aufgrund der Situation, dass es halt diese neue Liga gibt, muss es halt ja irgendwie eine Konstellation geben und dass dann irgendwer darunter leidet, ist halt auch klar. Ich glaube, das kann man dann nie allen recht machen. Und wenn es dann einmalig so ist, dann ist es so. Grundsätzlich finde ich schon, dass Meister aufsteigen sollten, egal in welcher, aus welcher Liga. Da arbeitest du halt irgendwie drauf hin und dann am Ende da zu stehen und zu sagen, ja, yeah, hey, geil, aber jetzt wissen wir trotzdem noch nicht weiter. Das fände ich auf Dauer schwierig. Aber aufgrund dieser einmaligen Situation ist es halt auch irgendwie nicht anders zu regeln. Denk weil man auch, halt auch einfach noch nicht weiß, wie viele kommen runter, wer geht wohin, wie verschiebt sich das alles. Einfach wahnsinnig schwierig, anders zu machen.
Finde ich auch. Also klar, normalerweise müssen Meister aufsteigen. Gleichzeitig würde ich mich jetzt als Westfalia Dortmund daran auch gar nicht so richtig stoßen, weil was kannst du beeinflussen als Sportler? Du kannst deine Meisterschaft beeinflussen, so wie am Ende das Ligensystem aussieht und dass eine Reformation gerade stattfindet, so das liegt halt nicht in deiner Hand. Da würde ich sogar sagen, also kannst du auch deine Meisterschaft trotzdem uneingeschränkt feiern, weil deine Liga hast du gewonnen und dann eigentlich noch eine super Sache, kannst du doch auch noch ein zweites Mal feiern, sonst ist ja beides quasi automatisch das Gleiche.
Kannst zwei T-Shirts bestellen.
Genau, einmal Meister
und einmal Aufsteiger.
Insofern würde ich da appellieren, das ja, im wahrsten Sinne des Wortes sportlich zu sehen, ne? Und zu sagen, komm, dann holen wir uns den Aufstieger noch in den Aufstieg spielen, aber mehr als Meister werden können wir jetzt gerade ja eben einfach nicht.
Ja, und das ja vielleicht dann schon am Sonntag.
Jawohl.
Das werden wir natürlich verfolgen und wir blicken jetzt auch auf das kommende Wochenende. Hast du schon ein Lieblingsspiel dir rausgeguckt oder irgendein Spiel, wo du sagst, ey, wenn abgepfiffen ist überall, da gucke ich relativ schnell nach, wie das ausgegangen ist?
Ich glaube, wir haben nicht so einen richtigen Showdown am Wochenende. Also ein Spiel, wo man sagt, hey, da wird eine Meisterschaft vorentschieden oder ein
außer
Abstiegskampf.
Westfalia Dortmund 3.
Ja, genau. Aber ich meine so eins, wo man sagt, hey, da sind vielleicht zwei Mannschaften beteiligt. So bei Westfalia ist es ja am Ende nicht so spannend, weil der Vorsprung groß ist. Kurz gezuckt, als ich Eichlinghofen gegen Rosch gesehen habe, weil es ja das Duell der beiden besten Dortmunder Landesligisten ist. Allerdings bei Eichlinghofen so ein bisschen die Luft raus. Jetzt zuletzt noch sogar deutlich gegen Homburg verloren. Sprich, alles so mal in Richtung theoretische Gedanken, ob Platz 2 noch erreichbar ist und so, sind irgendwie auch jetzt raus. Deswegen ist es dann für mich Sarajevo Bosna gegen Bochum-Linden in der Bezirksliga 10, wo man halt auch die Tabellenlage kennen muss, weil die für Bosna ja auch wirklich dramatisch ist. Also man ist in die Rückrunde gegangen, so will man mit dem Gusto so ein bisschen, ja, das wird schon. Und wir machen uns keine Sorgen, wenn unsere Punkte holen und dann die Klasse halten.
Vor allem, weil man ja auch vor Saison so ein bisschen darüber gesprochen hat, okay, ne, wer spielt wohl die bessere Saison, Schari oder Bosna?
Ja.
Beide ja hochgegangen. Und dass es jetzt so deutlich auseinander geht von den beiden Teams, das hätte ich nicht gedacht.
Die einen sind Zweite, die anderen Zweitletzter. Ja,
genau. Also das ist viel weiter auseinander, geht's da kaum. Und Bosna steckt da echt komplett unten drin.
Und hat jetzt einfach das Spiel, was sie nicht verlieren dürfen. Ich würde fast so weit gehen und sagen, es ist ein Do-or-Die-Spiel. Wenn sie gegen Bochum-Linden verlieren, glaube ich, sind sie nicht mehr zu retten. Also das, den harten Fakt gebe ich hier dir einmal.
Also, ja, genau sowas wollte ich hören.
Also Bochum-Linden hat 24 Punkte, erster Abstiegsplatz, Bosna 20, sprich bei einer Niederlage wären es dann 7 schon aufs rettende Ufer. Und wenn jetzt Kurdistan Bochum die
Wobei man
24
dann
haben,
gucken muss, CFK Bochum auch mit 24
ja,
Punkten,
wenn,
je nachdem, aber die haben auch noch ein Spiel weniger.
Ja, aber wenn jetzt Bosna verliert, sind sie auf jeden Fall schon mal 7 aufs rettende Ufer, weil selbst wenn sie dann Kurdistan überholen würden, mal irgendwann wären sie ja immer noch im Abstiegsplatz.
Ja.
Also sprich, da wären 7 aufs rettende Ufer. Ja, Entschuldigung, 6 Menge, das ist ja auch noch da unten mit bei. Wenn vorausgesetzt, sie würden verlieren jetzt. Ich glaube, 6 Punkte auf Mengede und 7 auf Bochum, den holt Sarajevo Bosna nicht mehr auf. Dafür sind die anderen mir dann irgendwie auch einfach einen Ticken stabiler. Also Bosna ist ja immer weiter reingerutscht. Also der Abstand ist jetzt eher auch größer geworden. Sprich, da sind sie zum Siegen verdammt, glaube ich. Mhm. Oder zumindest zum Nicht-Verlieren. Und ich glaub,
ja,
so ein
aber selbst ein Unentschieden bringt dich in so einer Situation auch nicht
weiter. Wenn sich da nicht viel verändert, dann, also klar musst du diese Mannschaft eigentlich schlagen. Also du brauchst auch die Punkte gegen den Drittletzten als Vorletzter eigentlich. Aber wenn sich jetzt an der Tabelle nicht so viel verändert, glaube ich, ist das schon noch dann machbar auch danach. Aber ich glaube, jetzt allmählich sind die Alarmglocken dann auch an. Also Dani Balic, der Torwart, der letzte Woche sein überraschendes Comeback gegeben hat und jetzt wieder fest mit dabei ist, der den Verein eigentlich im Winter verlassen hatte. Und sicherlich dann auch durch sportliche Leistung helfen soll, da den Klassenerhalt zu sichern. Der hat uns gesagt, dass es schon jetzt sehr schwer, beziehungsweise fast unmöglich ist, das sinkende Schiff zu retten, und hat echt nochmal sensibilisiert direkt für die Bedeutung dieses Spiels. Ne? Also, Zitat, gegen Linden ist es für uns ein Endspiel. Wenn du da verlierst, bist du 7 Punkte hin. Mit der aktuellen Situation wird es da mehr als schwer. Das ist natürlich jetzt schon eine klare Aussage. Auch Haris Badihodzic, einer Führungsspieler, hat sich letzte Woche so geäußert. Also das ist den Spielern jetzt dann schon sehr klar. Sprich, war es aber auch schon am Sonntag. Da haben sie 1-4 gegen Westfalia Hukade verloren. Sprich, auch da müssen jetzt Worten Taten folgen. Sonst spielt Sarajevo Bosna nächste Saison Kreisliga A und das ist dann nichts mehr, wo man jetzt noch 2-3 Chancen hat.
Das sehe ich ganz genau so. Ich bin übrigens bei Eichlinghofen gegen Roche. Habe ich mir ausgesucht. Eins von den Spielen, was wir streamen. Freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Wir streamen übrigens auch noch, haben wir schon gesagt, Brünninghausen gegen Holzwickede und Sölderholz gegen den Hörder SC und eben Eichlinghofen gegen den FC Roche. Und Freitag und Samstag gibt es noch Handball bei uns im Stream. Verbandsliga. Ich danke dir für deine Highlights. Was war dein persönliches Highlight letzte Woche? Also in der vergangenen Woche, so von in der vierten Halbzeitwoche. Von Donnerstag bis Donnerstag.
Ich bin aus der Regionalliga abgestiegen fast.
Das ist ein Highlight?
Nein, das ist das Einzige, woran ich gerade denken kann.
Oh nein.
Das war kein Highlight, das war ein dolles Lowlight, das ich für dich habe.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe es doch in deiner Story gesehen, dass es nicht so schön war.
Als Handballtrainer war es kein gutes Wochenende. Aber das hat alles so ein bisschen überstrahlt. Fußballerisch war ja nicht so viel, weil davor noch das Osterwochenende war. Ich überlege gerade, also wer uns im Podcast zuguckt, sieht mich an der Decke Infos suchen und Hilfe suchen. Es war ja nur ein Spiel davor die Woche.
Es kann auch was Privates sein, wenn du was Privates erzählen möchtest.
Wir haben lecker Kuchen gegessen.
So, Kuchen ist doch immer ein Highlight. Was
und in Amsterdam gab es, hast du vielleicht auch gegessen, gab es Pommes mit Trüffelmayo und Parmesan.
Ja!
Das war ein richtiges Highlight.
Das war wirklich, die Möwen waren sehr nah. Da hatte ich ein bisschen Angst, aber ich konnte alles für mich behalten. Das war ganz gut. Ja, die waren schon stark. Die waren schon sehr, sehr lecker. Ich war noch auf dem Tulpenfeld. Das war auch sehr schön. Das war sehr bunt. Ich hatte ein sehr pinkes Wochenende auf jeden Fall.
Ich habe äußerst umweltschonend in Fake-Tulpen, richtig gute Fake-Tulpen investiert. Das heißt, das Thema ist jetzt bis ans Lebensende abgehakt.
Sehr gut.
Für mehr Tipps fürs reale Leben folgt uns gerne rein.
So nämlich. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich sage danke und wir sehen uns am Wochenende auf dem Platz. Bis dann.
Macht's gut. Ciao.
Vierte Halbzeit.